So groß ist der Herr. Ja, ich freue mich, vor euch stehen zu dürfen und mit euch einen Text zu betrachten, der mich mindestens 2 Wochen schon bewegt, über den ich viel nachgedacht habe. Und umso länger und umso mehr ich mich mit dem Text beschäftige, umso länger wird die Predigt, habe ich gedacht. Jetzt muss man ja aufhören, jetzt muss ich hier mal die Bibel zuschlagen und es dabei sein lassen, was ich mir notiert habe, was ich mir überlegt habe. Begeistert von Jesus. Der Titel ist mir gekommen, als Frank vor 2 Wochen, ich fand, mit wirklich viel Begeisterung über die Gemeinde gepredigt hat. Begeistert von der Gemeinde. Vielleicht könnt ihr euch noch so ein bisschen dran erinnern. Und er hat wirklich sehr viele gute Punkte da auch uns aufgeführt, was das wohl bedeutet. Wie kann man begeistert sein von der Gemeinde? Ja, wir können begeistert sein von der Gemeinde, weil wir hier eine Gemeinschaft haben, die einfach ein Ziel im Blick hat. Ich weiß noch, die Gebetsstunde danach hat Andi gesagt, dadurch, dass es viele Gemeinden gibt, haben wir doch einen Glauben, einen Jesus und eine Hoffnung. Und das vereint uns, auch wenn wir in manchen Dingen unterschiedliche Auslegungen haben, unterschiedliches Verständnis haben und deshalb sich Christen auch immer wieder gespaltet haben und manchmal da auch die Begeisterung dadurch gelitten hat. Entsteht Streit, aber da möchte ich jetzt nicht mehr so viel drauf eingehen. Begeistert von Jesus. Wie nehme ich das hier aus diesem Text heraus? Siegfried hat eine super Einleitung gemacht, indem er die ersten Verse gelesen hat. Und was danach folgt, wisst ihr ja noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Johannesevangelium durchgelesen haben, aber dieser Abschnitt, dieses Wunder, diese tolle Begebenheit, was hier stattgefunden hat, die wird in allen 4 Evangelien erzählt. Und weil wir in Diguna so unterwegs sind im Johannesevangelium, gleichzeitig in der Gemeinde mit dem Markus-Evangelium, habe ich gedacht, ja, ich nehme mal hier diese Begebenheit heraus und werde darüber predigen. Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Ich habe es auch vorgeschlagen, vielleicht können wir es singen, aber ich denke, es war schwierig. Lass uns das anhören, das ist es jetzt noch nicht. Es war jetzt mal eine Überraschung, ein ganz anderes Lied. Ein Lied aus meiner Jugend. Ich weiß nicht, singen ja einige. Oha, ja. Aber ich bin ein ganz begeisterter Fan von Arno und Andreas. Und die haben ein ganz tolles Lied geschrieben. Wir hören uns das jetzt mal an. Okay, ich denke, wir unterbrechen hier. Wer kennt das Lied? Ja, das sind doch, dann brauchen wir es auch nicht uns komplett anhören. Ich habe damals alle Strophen auswendig gekonnt und bei der Predigtvorbereitung habe ich mir gedacht, das ist ein toller Hit. Ein toller Hit, weil er beschreibt wirklich diese Begeisterung von Jesus. Also irgendwie hat Arno und Andreas damals bestimmt sich viel mit dem Evangelium auseinandergesetzt und mit der Person Jesus. Und sie haben in diesem Lied aus meiner Sicht so viel reingepackt. was uns heute begleiten möge in der Predigt. Begeistert von Jesus. Ich habe auch immer mal wieder Geburtstag, das kommt so vor, ne? Einmal im Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechne und verzähle, hat man mal Geburtstag. Und ich kriege dann auch manchmal Geschenke. Ich will die gar nicht, ich weiß nicht, wer sich damit identifizieren kann, aber ich brauche das nicht unbedingt. Ich freue mich daran, dass Gott mir Leben schenkt. Aber zu dem einen oder anderen Geburtstag kriege ich T-Shirts geschenkt. Ich habe mal eins geschenkt gekriegt, Jesus, ja, meistens ist das alles in Englisch. Jesus is my final answer. Jesus ist meine Antwort für alles. Das ist in der Zwischenzeit so alt, das kann ich nur noch im Hauberg anziehen oder beim Holzspalten. Aber damals war es noch ein bisschen im guten Zustand und mich hat jemand in Siegen angesprochen, hat gesagt, finde ich toll, dein T-Shirt. Jesus ist die Antwort auf alle deine Fragen. Und nicht nur irgendeine Antwort, sondern die Antwort schlechthin. Es gibt keine bessere Antwort als Jesus allein auf die Fragen, die mir im Leben begegnen. Ein anderes T-Shirt, das ist in der Zwischenzeit ein Nachthemd, das stammt noch aus einem Straßeneinsatz in Trier. In Trier haben wir eine Gemeinde kennengelernt, die war so ein bisschen anders. Die hatten wirklich coole Ideen, die waren sehr kreativ und als wir mit den Afrikanern dort zu Besuch waren in Trier, hatte die Gemeinde die Idee, wir gehen raus auf die Straßen, sprechen Menschen an und fragen sie, ob wir für sie beten dürfen. Er hat gedacht, puh, wie macht man das? Die gingen sogar noch einen Schritt weiter. Die haben gesagt, bevor wir rausgehen, geht jeder für sich erstmal, wird stille und fragt sich, welche Person wir ansprechen sollen. Dass Jesus uns die Person schon vielleicht vorher zeigt. Okay, es könnte ein Raucher sein, es sollte eine Frau sein, vielleicht eine Frau mit einem Regenschirm, obwohl Sonne angesagt ist. Also wir gingen noch in die Details und wir haben das echt gemacht. Ich habe mich darauf eingelassen und wir haben tolle Sachen erlebt. Und für diesen Anlass wurde ein T-Shirt hergestellt für diesen Straßeneinsatz. Da war so ein Bild drauf, so man hat dann Jesus noch mit langen Haaren und so abgedruckt. Und drauf stand, Jesus paid for you. Das war hier, kennt ihr diesen Ton an den Aldi- oder Edeka-Kassen? Da war auch dieser Strichcode drauf, Jesus paid it all. Er hat alles bezahlt. Das ist aber in der Zwischenzeit mein Nachthemd. Schon so abgenutzt. Das letzte T-Shirt, das auch von Jesus handelt. Da steht Folgendes drauf. All I need today is a little coffee. Is a little coffee and a whole lot of Jesus. All I need. Alles, was ich heute brauche, ist ein bisschen Kaffee, aber ganz viel von Jesus. Geht's dir auch so? Nun, Jesus war unterwegs. Wir haben es im Lied angehört, da viele von euch das Lied kennen, wird in der nächsten Strophe erzählt, dass Jesus wie ein Zauberer unterwegs war. Er hat viele, viele Wunder getan. Und wer im Johannesevangelium liest, der kann dann wirklich erkennen, dass Johannes, der Apostel, ganz viel auf Jesus und seine Wunder aufmerksam macht. Es würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, wenn ich da nochmal näher drauf eingehe. Die Frage taucht ja manchmal auf, warum hat denn Johannes nochmal das Evangelium alles aufgeschrieben? Er wollte die anderen drei Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, ergänzen. In der Kirchengeschichte wird gesagt, dass der Apostel Johannes das Evangelium erst in 85 nach Christus geschrieben hat. Die anderen Evangelien waren schon jahrzehntelang im Umlauf und die Gemeinden hatten ja praktisch schon mit diesen Evangelien gearbeitet, sich darüber ausgetauscht. Wer war Jesus? Und Johannes wollte es nochmal ergänzen. Er wollte nochmal neu Glauben wecken und Glauben erhalten. Vor allem in diesen neu entstandenen jungen Gemeinden. Sein Wunsch war, dass Menschen sich auf Jesus konzentrieren, Glauben erwecken und auch den Glauben erhalten. Das war einer der Aspekte, der Johannes begleitete, als er das Evangelium aufgeschrieben hatte. Und es hilft uns auch heute, wenn wir im Evangelium lesen, im Johannesevangelium lesen, wie Johannes selbst begeistert war von Jesus. Johannes berichtet uns, dass eine Riesenschar ihm folgte. Sigrid hat es uns vorgelesen. Eine Riesenschar. Die sammelten sich mehr und mehr an. Es wurden mehr. Die wollten hören, was er zu sagen hat. Sie wollten hören und sehen und glauben. Mit dem Glauben ist es so eine Sache. Wir müssen uns ja vorstellen, und das sagt ja auch dieses Lied. Die Leute haben gedacht, was ist das denn für ein dahergelaufener Mensch? Wie so ein Gammler, wie so einer, der durch die Straßen zieht und wir verstehen es nicht, wir können es nicht nachvollziehen, warum Leute ihm nachfolgen. Wozu die Wunder? Man sagt, er war ein Zauberer. An Wundern fehlte es nicht. Er ging zu Fuß auf einem See und er gab den Blinden Augenlicht. Das ist im Johannes zu lesen. Gerade so ein paar Kapitel vorher, vor dem 6. Kapitel, wo er einfach Menschen heilt, wo er in Bethsaida hinkommt und er sieht diesen Teich und ich weiß nicht, Scharen von Kranken liegen da und warten, bis sich das Wasser bewegt und dann hoffen, dass der zuerst reinspringt ins Wasser, geheilt wird. Und Jesus, das ist auch sehr interessant, Jesus zieht da vorbei und er sieht eine Person an. Und er fragt diese Person, willst du geheilt werden? Was für eine Frage. Er sitzt deshalb da und er will geheilt werden. Ja. Und er sagt, steh auf und geh nach Hause, nimm deine Matte. Was macht diese Person? Er nimmt seine Matte und er geht nach Hause. Aber das Problem war, es war an einem Sabbat. Und schon gab es Theater. Und schon gab es, das geht doch nicht. Wir haben doch den Sabbat einzuhalten. Wer hat das getan, war die Frage. Wer hat dich geheilt? Und wer hat dir den Auftrag gegeben, mit der Matte nach Hause zu gehen? Wir dürfen am Sabbat nicht mit der Matte durch die Gegend laufen. Also er war ein ganz kontroverser, radikaler Mensch. Und es gibt auch ein Buch, ich habe das auch in Englisch und in Deutsch durchgelesen, aber das hat mir auch die Person Jesus nochmal ganz neu vor Augen geführt. Ich werde es euch mal mitbringen. Es hat mich einfach begeistert, Jesus einfach so zu sehen, wie die Evangelisten ihn hier aufschreiben, wie er beschrieben wird. Menschen folgen ihm nach. Jetzt folgende Situation. Es ist eine Riesenschar, es wird langsam Abend, dunkel, das wird uns hier berichtet im 6. Kapitel. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Das war attraktiv. Das war einfach die Attraktion zu der Zeit. Er hat Kranke geheilt. Sie stiegen auf einen Berg und setzten sich dort mit seinen Jüngern hin. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feierten. Als Jesus mal kurz hier in die Menge schaut, da fällt ihm was auf. Es wird dunkel. Was machen wir jetzt? Bin ich hier der Veranstalter? Und muss ich mir Gedanken machen, wie ich diese Nachfolger alle versorge? Die haben ja jetzt alle ein Bedürfnis. Und ich bin ja daran beteiligt. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, in Johannes 6, Vers 5, fragte er Philippus. Wir haben ja letzte Woche auch gehört, dass Jesus eine Kurzbibelschule oder vielmehr heute sagt man eine richtige Bibelschule betrieben hat, indem er die Jünger aussuchte. Jesus suchte sich eine kleine Gruppe, 12 davon aus, und er suchte sich die wirklich aus. Das habe ich jetzt auch nochmal in dem folgenden Kapitel gelesen oder im gleichen Kapitel. Euch 12 im Kapitel 6, falls jemand mitlesen möchte, Vers 70. Euch 12 habe ich doch selbst ausgewählt. Ich habe euch gerufen, ich habe euch ausgewählt. Jesus hat sich diese Truppe ausgewählt und war mit ihnen unterwegs. Aber er fragt nur einen, Philippus, wo können wir Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Wo kriegen wir was zu essen her? Das ist die erste Sache, die ich hier festhalten möchte. Ich wollte hier festhalten, dass ich mich gefragt habe, warum fragst du Philippus und warum fragst du denn alle Jünger? Die waren ja bestimmt nicht weit weg. Hier, ihr lieben Schüler von mir, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier 5000 Männer. Man sagt, es könnten bis zwischen 15 und 20.000 sein, weil es sind nur die Männer erwähnt. Da gehen wir mal davon aus, ich weiß nicht, ins BVB-Stadion, da war kein Spiel. Wir durften mit den Kenianern mal reingehen und mal das Stadion angucken. Ich glaube, so 17.000 oder was reden. Vielleicht weiß es jemand genauer. Tim? 70. Oh, dann habe ich mir. Entschuldigung. BVB-Stadion. Gut, vielleicht ist es dann der Haarwasen, wo 17.000. Vielleicht können wir den eher als Vergleich nehmen. Ich weiß es nicht. Aber man muss sich mal diese Menge Menschen vorstellen. Und dann die Frage, wo können wir Brot kaufen und diese Menschen versorgen? Mir fällt hier erstens auf, dass Jesus hier seine Jünger herausfordert, sich Gedanken zu machen, wie man einem menschlichen Bedürfnis, nämlich Essen, begegnet. Es war Jesus nicht egal, wie jemand ihm nachfolgt und danach sich selbst überlässt. Nein, er wusste um dieses Bedürfnis, dass die Menschen ihm nachfolgen und Hunger haben. Und es war ihm wichtig. Und er prüft Philippus, obwohl er schon wusste, was jetzt kommt. Das steht hier. Er sagte das aber nur, um Philippus zu testen. Mir fällt auf, dass diese Jünger in einer Glaubensschule sind. Johannes beschreibt uns hier die Jünger, dass sie lernen von Jesus, ihm zu vertrauen. Auch bei diesem Kleinen, wobei das ja kein kleines Bedürfnis ist. Es ist ein Grundbedürfnis, dass wir genügend zu essen haben. Wir haben es ja im Überfluss. Aber es war Jesus ein Anliegen, selbst dieses Grundbedürfnis nicht aus den Augen zu verlieren. Und er prüft Philippus und in dem Zusammenhang auch die anderen Jünger. Ich bin mir sicher, die haben sich auch gedacht, okay, eigentlich eine berechtigte Frage. Was machen wir denn jetzt? Wo kriegen wir denn so viel Essen her? Philippus, was denkst du, wie kriegen wir diese Menschen versorgt? Ich habe mich dann an der Stelle auch gefragt, inwiefern betrifft das mich heute? Folge ich Jesus nach? Bin ich begeistert von Jesus im Sinne von, ich gehe einfach mal mit, kann mir nichts schaden. Ich bin ein Mitläufer oder ein Nachläufer. Aber selbst habe ich mir vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken gemacht über die Anliegen, die die Menschen haben. Ich selbst mache mir viel weniger Gedanken, was die Bedürfnisse der Menschen sind. Aber Jesus fordert mich hier heraus. Mach dir Gedanken und sieh, ob du helfen kannst. Suche auch nach Lösungen. Dann fällt dem Andreas ja auf, ja, wir können vielleicht was tun, aber hier, das ist so bescheiden. Ja, wenn wir weiterlesen. Philippus entgegnete, es würde mehr, also er hat nochmal einfach erklärt, Jesus, was man an Geld bräuchte, 200 Denar. Und hier unten in der Fußnote, bei euch vielleicht auch in der Bibel, ein so ein Denar ist ein voller Tageslohn gewesen, aber selbst die 200 würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um diese ganze Menschen zu versorgen. Andreas, ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, nochmal zur Erklärung, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge und dieser Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. An der Stelle musste ich auch innehalten und mich fragen, es ist manchmal recht wenig und bedürftig, was wir vielleicht haben. Aber was Jesus draus macht, das steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Mich hat es wieder aufgebaut. Mich hat er gedacht, oh, predigen, das ist, glaube ich, nicht wirklich so mein Ding. Ich tue mir so schwer, so systematisch, so strukturiert. Es fließt einfach nur so aus mir heraus. Das passt vielleicht mehr zur Evangelisation. Aber predigen, lehren, das ist so nicht ganz so mein Ding. Da komme ich mir dann immer so, kennt ihr das Gefühl? Was soll ich denn mit dem, was ich kann, denn tun? Wie soll ich mich denn einbringen? Das ist doch so wenig. Herr, du hast bei der Gabenverteilung ein bisschen mich vergessen. Ich kann doch nur vielleicht saugen. Und guck mal, meine Einschränkungen, die werden immer mehr. Ich kann mich immer weniger bewegen. Wie soll ich mich denn in der Gemeinde einbringen? Wir haben es gehört. Die Hände kriegst du vielleicht noch gefalten und dein Kopf arbeitet noch korrekt. Dann bete doch für die Veranstaltungen. Bete für die Leute, die in der Verkündigung stehen. Betet für ihre Familien. Carlos, danke, dass du das erzählt hast. Uns daran erinnert, mich daran erinnert hast, für die Politiker zu beten. Paulus schreibt das an die Gemeinden. Betet für die Politiker, die das Volk leiten, auf dass wir Frieden haben und in Frieden dich als einziger Herr und Gott und Erlöser anbeten dürfen. Ich glaube, es kann noch so wenig sein. Bring es zu Jesus. Er wird es vermehren. Das lehrt mich diese Situation hier. Es ist wenig, aber Jesus wird es vermehren. Er will es gebrauchen. Bring es zu ihm. Sie setzen sich hin. Jesus dankt für das Wenige. Das stelle ich fest. Er dankt. Er dankt seinem Vater, dass er dir diese Gaben geschenkt hat, dass du sie einsetzt, dass du sie ihm bringst, damit er sie vermehren kann, dass Jesus durch dich wirken kann, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Gemeinde. Bring das Wenige ihm und er wird es vermehren. Das ist ein Prinzip, das ist ein Konzept, das begegnet mir hier und nicht nur hier, auch an vielen anderen Stellen. Bring ihm das, was du hast. Er wird es vermehren. Jesus dankt dafür. Und was passiert? Es wird ausgeteilt, die Körbe werden nicht leer. Und das finde ich, hier kommt noch der Schwabe durch. Es wird auch alles eingesammelt, was übrig blieb. Fällt euch das auf? Ich weiß nicht, ob das was mit den Schwaben zu tun hat, aber meine Mama war da schon ein Vorbild. Also mit dem Wegschmeißen und vor allem Lebensmittel wegschmeißen, das fiel ihr unheimlich schwer. Wir haben da eine Verantwortung, ihr Lieben. Eine Verantwortung darin, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen. Wie wir sie verwerten. Und da gibt es Leute, die sind mehr begabt. Manche, die tun sich eher schwer. Etwas, was schon mal gekocht wurde, dann nochmal aufwärmen, geht gar nicht bei manchen. Für mich kein Problem. Aber das mit dem Wegwerfen, man muss es halt doch manchmal auch, wenn es schlecht ist, ganz klar. Aber wenn es zu viel ist, da tue ich mir schwer. Wenn der Bauch immer größer wird und ich zu wenig Bewegung habe. Ich habe eine Verantwortung darin. Wir haben eine Verantwortung darin, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen. Weil Jesus sagt, sammelt es ein. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Sagt Jesus, es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet. Es wurde ausgeteilt an die Menge. Alle durften so viel essen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Er versorgt uns im Überfluss. Nicht immer, nicht überall. Auch auf dieser Erde sind viele, viele, viele unterversorgt. Sterben immer noch viele, viele, viele an, nicht genug zu essen und zu trinken zu haben. Das sollte uns nachdenklich machen und uns herausfordern, wie wir damit umgehen. Aber an der Stelle hat Jesus dafür gesorgt, dass sie alle so viel essen konnten, wie sie wollten. Auch eine Herausforderung an unsere eigene Disziplin, auch wenn wir es haben, vielleicht trotzdem weniger zu essen, damit wir mehr abgeben können. Das ist auch ein Prinzip, was hier einem begegnet. Dass wir vielleicht weniger essen, mehr Selbstdisziplin üben und anderen deshalb mehr abgeben können. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern in Vers 12, sammelt auf, was übrig geblieben ist und sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Eine Menge. Was lernen wir daraus? Jesus prüft seine Jünger. Philippus, was machen wir mit dem Bedürfnis? Wie gehen wir damit um? Das ist sein Anliegen, dass die Jünger nicht nur mitlaufen und nachlaufen, sondern eigenständige, wiedergeborene Christen sind. Christen, die bewusst mit Jesus unterwegs sind, die darum wissen, was die Bedürfnisse der Mitmenschen sind. Das lerne ich aus diesem Beispiel. Zweitens, Jesus versorgt die Menschenmenge. Es ist ihm ein Anliegen, dass sie versorgt sind. Aber er tut das Wunder, damit sie an ihn glauben. Wisst ihr, in dem Evangelium geht es ja weiter und Jesus erklärt noch viel, viel mehr, warum er diese Wunder bewirkt. Es geht nicht so sehr um diese Wunder selbst. Es geht nur darum, dass es Glauben weckt und Glauben erhält. Dass sie erkennen, dass er der Messias, dass er der Gottessohn ist. Dass Gott in ihm ist und er in Gott und dass er Gott selbst ist, dass er Mensch und Gott zur gleichen Zeit selbst ist. Jesus geht auf die Menschenmenge ein. Er weiß um die Bedürfnisse und er versorgt sie. Ja, Jesus, ein Zauberer. Nein. Ja, er tat Wunder. Er gab den Blinden Augenlicht, er machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot. Hier kommt mein Beispiel. Hier kommt Johannes Kapitel 6. Er kannte Tricks mit Fisch und Brot und er sprach von einer Neugeburt. Das ist im Kapitel 3 die Rede von Nikodemus. Wie soll ich nochmal von Neuem geboren werden? Und er weckte Menschen auf vom Tod. Das ist Jesus. Er versorgt 5000 Männer, circa 15.000, 20.000 Menschen, Frauen und Kinder mitgerechnet. Man sagt, er ist Politiker. Der rief, ich mache euch frei. Und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. Nach diesem Wunder, hat Siegfried uns auch vorgelesen, wollen sie ihn zum König machen. Sie wussten, er ist es. Er ist der Messias. Ihn wollen wir jetzt zum König machen. Was macht Jesus? Er zieht sich zurück und verlässt die Menge. Weil er gemerkt hat, weiß es nicht, vielleicht interpretiere ich das auch da rein, aber es war ihm wichtiger, dass die Menschen nicht so sehr auf das Wunder mit der Vermehrung und der Versorgung der Menschenmenge achten, sondern dass sie ihn erkennen als Jesus, dass er der Messias ist. Ja, sie wollten, dass er ihr neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und er wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss mehr und mehr und so kreuzigten sie ihn. Wisst ihr, zum Schluss gefällt mir einfach die letzte Strophe von dem Lied am besten. Man sagt, er war ein Gammler, man sagt, er war ein Politiker, man sagt, er war ein Zauberer, man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil. Ne, all das sollte dazu hinführen, dass du dich fragst, wer ist Jesus für mich? Bin ich begeistert davon, dass er mich kennt? Kenne ich ihn? Ist er der Sohn des Höchsten für dich, wie Arno und Andreas das sagen? Ja, sie schreiben, er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So habe ich, auch ich Christoph, ihn erfahren. So habe ich ihn erfahren und begann ihn so zu sehen. Und ich meinte, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Wer ist Jesus für dich? Zauberer? Dichter? Politiker? Bist du auch begeistert wie diese Menschenmasse? Oder hast du erkannt, dass er Gottes Sohn ist und dass er dir persönlich begegnen möchte? Hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Kennst du ihn? Wenn noch nicht und du das Bedürfnis hast, sprich jemand drauf an. Oder komm zu ihm, nimm ihn auf, akzeptiere ihn als dein Erlöser, als dein Heiland. Und sei nicht nur einfach begeistert und lauf ihm hinterher oder lauf ihm nach und du weißt gar nicht, wer er ist. Oder du glaubst, er ist ein Zauberer, ein Wunderheiler, ja, eine große Persönlichkeit. Alles richtig, aber er ist Gottes Sohn und er ist der Retter und der Erlöser für dich und für deine Fragen und für deine Bedürfnisse. Ich möchte noch mit uns beten.